Impulse. Aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraun.
Herzlich willkommen, heute mitten in der Woche. Wir feiern den Reformationstag oder das Reformationsfest im Gedenken an Martin Luther und an seine Veröffentlichung der 95 Thesen am 31. Oktober 1517.
Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe, dann will er, dass das Leben seiner Gläubigen stete Buße sei.
Haben wir schon wieder die Buße? Sie spielt eine große Rolle. Das ist aus den 95 Thesen. Welche These war das jetzt?
Das ist die These 1.
Die These 1, der Beginn, aus dem eigentlich die Reformation lebt. Und hier back to the roots. Reformation heißt nicht, wir machen jetzt unsere eigene Geschichte und schneiden uns von den Wurzeln ab, sondern genau die Wurzeln unseres Glaubens entdecken wir wieder und kehren um zu ihnen.
Und das hat tiptop funktioniert, muss man sagen, weil nicht jeder Fortschritt ist auch eine Weiterentwicklung. Habe ich einmal gelesen irgendwo, das gefällt mir auch sehr gut. In dem Fall hat sich die Reformation, die Erneuerung auf die Wurzel eingeschossen und sie denkt, ja, da müssen wir schauen, da mal wieder zurückkommen zu dem guten Alten, das ja alles schon da ist. Und das hören wir in der These 1 ganz deutlich.
Und das ist kein Rückschritt. Definitiv. Alles, was vom Fortschritt getrieben ist, wird natürlich eine Hinwendung zu den Wurzeln als Rückschritt auch sehen. Aber wir schauen dorthin, weil wir die Chance haben, nach Römer 3, 21 bis 28 unseres Predigttextes, wo sich Gott verschenkt, die sich verschenkende Gerechtigkeit Gottes. Was hätte Gott seinem Volk Israel alles vorzuhalten, nach so und so vielen hunderten Jahren von Geschichte, die wir im Alten Testament lesen? Und er könnte warten, bis sich das Volk ändert. Es ändert sich nicht, aber er ändert sich. Und jetzt stehen wir an der Schwelle eigentlich der Geburt unseres christlichen Glaubens. Christus kommt in die Welt.
Was macht der? Ja, auch nichts anderes. Der besinnt sich auch auf die Wurzeln. Jesus Christus sagt auch, reduziert das Ganze, nicht so viel Damm, schau mal, was ist wirklich der Kern der Botschaft Gottes? Was steckt da drinnen? Über allem steht die Liebe. Immer wieder können wir überall lesen in sämtlichen Evangelien, Texten, überall ist wieder die Liebe drinnen. Was ist das Fundament?
Und die ersten Christen und nach Jesus 200 Jahre lang haben eigentlich das Alte, was ja kein altes Testament ist, sondern die Grundlage allen Glaubens, die Geschichte Gottes mit seinem Volk gelesen und es wurde lebendig. Und daraus, erst später hat man dann aufgeschrieben, auch die Erfahrungen, die durch Jesus selber wach wurden, was man dann Neues Testament genannt hat. Aber zurück zu den Wurzeln heißt, es ist keine Gerechtigkeit mehr vorhanden, als alleine die, die Gott uns schenkt. Nicht die wir uns erwerben, nicht die wir uns durch Gesetze und durch gute Werke und Taten erwirtschaften. Wir merken, das ist ja ein uraltes Denken. Hier geht's, wenn du so und so handelst, dann wird's dir besser gehen. Und du kannst das auch verrechtlichen gegenüber Gott. Das sind alles Dinge, die nicht mehr passen. Alleine Gott schenkt die Gerechtigkeit. Sie ereignet sie dir zu. Das ist Reformation. Das ist Erkenntnis. Nicht durch Glaube und Werke werden wir gerettet, sondern allein durch den Glauben.
Das heißt also nicht, das ist nicht schlecht, wenn man halt zum Beispiel Geld überhat und das spendet für Bedürftige, wenn man in, sage jetzt einmal, der Diakonie tätig ist, wenn man Nächstenliebe übt, das ist alles nicht schlecht, auch wenn es materiell ist, weil der Mensch braucht was zum Essen und zum Trinken und zum Anziehen, das ist ganz klar. Nur Der Fokus liegt in dem Fall nicht auf diesen äußerlichen Werken. Dadurch kannst du dir keine Zufriedenheit und Glückseligkeit erwerben.
So ist es. Du kannst es nicht aus dir selber. Es ist alleine Gottes Geschenk. Und wenn wir den Gebrauch des Gesetzes nach Luther jetzt interpretieren, dann sagt Luther ganz deutlich, das Gesetz sagt uns nur, dass wir es nicht schaffen. Wir können es nicht. Punkt. Und dann das Evangelium sagt uns, aber es gibt einen Weg. Und das ist der Weg des Vertrauens, des Glaubens, weil sich Gott dir zuwendet und dich in seine Arme nimmt und dich aufnimmt und dich stärkt damit. Und erst dann ist die Antwort des reifenden Menschen, der die Liebe empfangen hat, so wie, wie Eltern ihr Kind lieben und heranziehen und erziehen, erst dann bin ich erwachsen und gebe die Liebe zurück. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, Diakonie, Dienst am Nächsten, das ist das Entscheidende, ich teile jetzt. Ich brauche nicht mehr für mich raffen und hin und her handeln und Gott gegenüber auch fordern oder, lieber Gott, bin ich jetzt eh gut genug gewesen, sondern ich weiß, ohne Gott geht nichts, ohne dieses Geschenk, aber aus dem lebe ich.
Es war ja historisch gesehen eine recht interessante Zeit, dieses 16. Jahrhundert.
Ja.
Es war ja, heute darf man sagen, Martin Luther quasi der Frontman, der diesen Point of No Return gesetzt hat mit seinen 95 Thesen. Aber es waren ja da tatsächlich auch viele andere. Bei uns in der Kirche hängt der Philipp Melanchthon,
ja,
der zeitgleich gelebt hat. Soweit ich mich da erkundigt habe, hat ja der sogar das Bekenntnis geschrieben für die evangelische Kirche.
Das Augsburger Bekenntnis, ja, ist aus der Feder Philipp Melanchthons.
Hat es dem Kaiser, wie hat er geheißen, Karl der Fünfte oder so, ja, irgendwie, überreicht.
Vorgetragen
oder
auch.
Vorgetragen,
ja,
sogar.
Ja, ja.
Das heißt, der hat auch ganz einen wesentlichen Meilenstein gelegt für den evangelischen Glauben.
Ja, also Philipp Melanchthon war sicherlich derjenige, er war um etliche Jahre jünger als Martin Luther, ungefähr 15 Jahre jünger, aber ein ausgezeichneter Denker, der auch wahnsinnig gut formulieren konnte, ein Taktiker, der wusste auch, wo man bei allen Unterschieden und bei allem Streit das Gemeinsame immer wieder in den Vordergrund gestellt hat. Wenn man das Bekenntnis, die Confessio Augustana anschauen, es werden 15 Artikel mal erst einmal die gemeinsamen Grundlagen wieder hervorgehoben zwischen dem alten Glauben, sprich dem katholischen und dem neuen. Und erst dann am Ende kommen in einigen Artikeln die Unterschiede. Also er weiß um das Verbindende, während Luther oft sehr impulsiv war, was auch sehr entscheidend war, um etwas zu verändern. Aber er war nicht dieser systematische, klassische Denker, der auch das Ganze vielleicht so im Blick gehabt hat. Luther war auch oft von Zweifeln geplagt und hatte seine Probleme und seine Ängste, also seine menschlichen Seiten, die ihn natürlich unglaublich auch den Menschen nahegebracht haben. Aber Melanchthon hat im Hintergrund eine unglaubliche Arbeit geleistet, die bleibenden Charakter hat durch diese Bekenntnisse.
Ja. Dann haben wir noch zwei Herren, die sehr wichtig waren, der Huldrych Zwingli und der Herr Calvin.
Ja.
Die waren auch noch zu erwähnen, die waren irgendwie in der Zeit auch recht wichtig.
Ja, die waren ja weit weg, würde ein Lutheraner sagen. Ja. Die lebten in der Schweiz, ja, in der heutigen, hatten eine andere Geschichte, ja, schon, eine andere, ja, Entwicklung. Die helvetischen oder die Konföderation der Schweizer hatte seinen eigenen Weg. Und viel weniger, die waren viel freier, auch vom Grundherrn, vom Kaiser, hatten sie kaum Einfluss noch und sind natürlich einen viel fortschrittlicheren Weg auch für ihre Zeit schon gegangen.
Ja, ich wollte damit nur sagen, dass in dieser, ja, Zeit nicht Martin Luther gesagt hat, so, jetzt machen wir schnell eine neue Konfession, das mache ich eigentlich jetzt schnell, sondern es ist eine europaweite Strömung, ja, losgetreten worden. Und wie gesagt, es war nicht die Absicht Luthers, eine neue Religion oder eine neue Glaubensrichtung zu gründen, sondern er wollte einfach zusammenrahmen mit den Missständen, die er selber natürlich als Augustinermönch hautnah erlebt hat.
Ja.
Und gesehen hat.
Wir müssen auch immer erwähnen, Luther war natürlich nicht der Erste, sondern 100 Jahre vor ihm Jan Hus, der böhmische Reformator, und den man dann in Konstanz auf dem Reichstag verbrannt hat. Und Luther selber, ich war unlängst vorige Woche in Erfurt, wo Luther auch in der im Augustinerkloster, wo Luther auch sein Mönchsgelübde abgelegt hat. Und ausgerechnet legt er sein Mönchsgelübde neben der Grabplatte ab von Johannes Zacharias. Und dieser Bursche war einer, der Jan Hus auf den Scheiterhaufen gebracht hat, der damals überall bekannt war als derjenige, der den alten Glauben gerettet hat, um dieses neue Zeug da mit Reformation und so ausgerottet hat. Und Luther als junger Mönch hat das in dem Moment noch nicht so bewusst wahrgenommen. Erst später ist ihm das wahrscheinlich deutlich geworden, wo er sein Gelübde am Grab von diesem Zacharias ablegt. Ja. Also auch hier merken wir, Biografie, Lebensschicksale spielen schon eine große Rolle, auch wie Menschen auch durch Erfahrungen erst drauf kommen, dass sie Metanoia, griechisch Umkehr oder Buße für ihr tun.
Ja, diese Herrschaften, die da jetzt genannt wurden, kann man ja, glaube ich, nicht jetzt unbedingt als Heilige sehen. Ganz im Gegenteil, die waren total weltlich. Ja.
Weltlich.
Und es hat sich voll viel ergeben. Also man kennt vom Luther die Tischreden, es sind teilweise obszöne Sachen dabei und sehr rohe Geschichten. Also er hat anscheinend das Leben genossen, was man so weiß. Und hat aber sehr polarisiert. Ich meine, dass jetzt eine Katharina von Bora heiratest, der hätte ja andere Frauen auch heiraten können, aber auch gerade Zorni hat er sich ausgedacht. Nicht? Das ist ja auch alles...
Ja, es ist, heute würde man sagen, Kalkül oder nicht, ganz und gar nicht, sondern da, du spürst hier einfach, das ist auch dieser prophetische Geist der Menschen, zu etwas treibt, was nicht unbedingt jeder gut findet in der Situation. Aber rückblickend sagt man, das war so und das hat so sein müssen, sonst hätte es diese Veränderung nicht gegeben.
Ja. Was überbleibt für uns heute am Reformationstag von Luther ist der Bußgedanke, der mich als Kind schon recht beschäftigt hat. Ja. Interessanterweise, über das habe ich aber schon ein wenig nachgedacht, da man sich so Sachen mit sich selber ausmachen muss. Das ist vielleicht auch Veranlagung, aber ich glaube, das trifft da den Kern auch recht gut, dass man sich auf das fokussiert, was mit einem selber los ist. Das haben wir vorigen Sonntag auch schon kurz umrissen. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, ein Bekenntnis zu haben, ich nenne es jetzt reduziertes Bekenntnis, und den Fokus darauf zu legen, dass man sagt, man muss sich das wirklich mit sich selber, mit dem eigenen Gewissen vor sich, vor Gott, was auch immer, ausmachen.
Und die Bitte damit verbunden, zeige mir, Herr, deinen Weg. Und meiner ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Ganz im Gegenteil. Wir merken vielleicht hier, wenn wir genau hinhören, dass da auch ein Unterschied ist von der Beichtpraxis. Wenn du als Kind, als katholisches Kind vielleicht zur Erstkommunion kommst und lernst, was Beichte zu sein hat, da sagt dir jemand, was du jetzt zu tun hast. Aber hier, was du jetzt angesprochen hast, ist eigentlich, das ist in uns hineingelegt selber, dass wir erkennen durch Gottes Geist und darum bitten, dass wir umkehren und dass wir vergeben und von niemandem abhängig sind. Das finde ich das Erstaunliche. Christus selber schenkt sich uns mit der Vergebung der Schuld, dass wir auch vergeben können. Und dann die wunderbare Erfahrung machen, wenn du jemanden vergibst und das auch aussprichst, dass der andere plötzlich nicht mehr festhalten muss an seinem Ärger und seinem Zorn, sondern plötzlich sich verfeindete Brüder wieder in den Armen liegen können und Schwestern.
Etwas sehr Tröstliches.
Das macht Hoffnung. Und das lässt uns bei allem Streit nach vorne blicken und Hoffnung haben. In diesem Sinne, einen gesegneten Reformationstag.